Liebe Gemeinde, der übermorgen zu begehende Valentinstag ist zwar nicht von der Kirche so erfunden worden, wie wir ihn kennen, aber er gilt als der Tag der Liebenden und Paare werden um diesen Tag herum gesegnet. Zum Patron der Verliebten ist der im 3. Jahrhundert in Rom lebende Priester Valentin geworden, weil er nach der Legende einem Paar gegen den Willen der Eltern zur Ehe und dann zur Flucht verholfen hat. Wir gedenken also mit Valentin eines Märtyrers, dem nachgesagt wird, dass er im Namen Gottes die Liebe der Menschen gegen vielfältige Versuche, sie zu unterdrücken oder unmöglich zu machen, unterstützt hat. Diese Erinnerung an diesen Christen kann auch für uns eine Ermutigung sein, allen Schwierigkeiten und Hemmnissen zum Trotz Helfer zur Partnerschaft und Liebe zu werden. Das ist nun auch Grund genug, innerhalb dieser Wortzeit die Liebe von Mann und Frau zum Thema zu machen, aus dem Blickwinkel des Alten Testamentes, welches ja nicht nur die Liebe zu Gott thematisiert, sondern auch sehr alltagsweltlich über die Liebe sprechen kann, die Paare verbindet. Wir begrüßen als Gastprediger Professor Dr. Reinhard Achenbach, der in Münster den Lehrstuhl für Altes Testament innehat, und freuen uns, lieber Reinhard, dass du uns die Predigt über dieses Thema halten wirst. Ich begrüße auch ganz herzlich den Chor Reisab, der heute diesen Gottesdienst mitgestaltet, und freue mich, dass wir dieses schöne neue Freitöne-Liederbuch haben, was uns noch weiterhin durch das Jahr begleiten wird. Wir beginnen gleich nach der Ankündigung aber erst mit einem Gesangbuchlied 450. Jetzt bitte ich aber erst den Kindergottesdienst nach vorne zu kommen, den ich gerne schon verabschieden möchte. Liebe Miriam, bei uns geht's um die Liebe. Worum geht's denn bei euch?
Darum. Das ist eine Tischdecke. Im Moment noch eine ganz normale, neutrale, weiße Tischdecke. Und die wird in den nächsten Wochen zu unserer Kindergottesdienst-Tischdecke. Wir beginnen heute eine neue Reihe, in der wir uns mit Tischgeschichten mit Jesus beschäftigen. Und ihr, Sie dürfen gespannt sein, wie sich diese Decke und ihr auch, denn ihr macht die ja im Laufe der nächsten Wochen verändern wird.
Ganz herzlichen Dank. Dann wollen wir ein Licht für euch entzünden. Ich sehe nur gerade noch nicht, wer die Laterne in der Hand hält. Du hast sie. Dann komm doch mal mit herüber. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns die Übertragung zu Psalm 62 unter der Nummer 779 im Wechsel sprechen. Ich stehe unter Gottes Schutz. Er lässt mich nicht in die Leere laufen und macht aus mir keinen Kriegsknecht. Ich stehe unter Gottes Schutz, ich bin sein Fleisch und Blut, und meine Tage sind von ihm gezählt. Ich stehe unter Gottes Schutz, ich weiß das seit geraumer Zeit. Er nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen und machte mich fröhlich. Durch seinen Frieden und unseren Glauben, Shalom in Dorf und Stadt. Kommt, lasst uns anbeten.
Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Jetzt und immer.
Nehmen Sie bitte zum nun folgenden Sündenbekenntnis das Liederbuch Freitöne hinzu, weil wir dreigeteilt dann auch immer wieder das Lied 54 miteinander singen wollen. Gott, du Liebhaber des Lebens, wir danken dir für die Gabe von Liebe und Freundschaft. Wie gut ist es, wenn man sich auf andere verlassen kann. Wenn man sich so zeigen darf, wie man ist, ohne Angst fallen gelassen zu werden. Wenn man mit Sorgen nicht allein fertig werden muss und auch jemanden hat, der sich neidlos mit einem freuen kann. Wir rufen dich an. Guter Gott, nicht immer bleibt unsere Liebe so stark und fürsorglich, dass sie den anderen zugewandt bleibt wie in den Anfängen. Hilf uns, Enttäuschungen und Verletzungen zu heilen und bewahre uns davor, den anderen auszunutzen und zu missbrauchen. Zeige uns immer neu, wie wir einander wertschätzend begegnen können und verantwortlich füreinander da sind. Wir rufen dich an. Verwandle unsere Gleichgültigkeit in Interesse, unsere Kälte in Warmherzigkeit, unsere Vorbehalte in Verstehen, unsere Abweisung in liebevolle Kritik, unseren Streit in Versöhnung, unsere Verschlossenheit in Offenheit für andere, unsere Grenzen in gegenseitige Rücksicht und Achtung. Wir rufen dich an. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir singen als Lobpreislied die Nummer 72 aus den Freitönen.
Hast du mir gegeben von Nähe die Heimat, wir können dich finden, du Wunder des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Höhen und Tiefen, hast du mir gegeben, du hältst uns zusammen, vor Schalt und Verletzung, du Freundin des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne der Klang. Hast du mir gegeben von Zeichen der Hoffnung, auf steinigen Wegen du Zukunft des Lebens.
Lasst uns beten. Heiliger Gott der Liebe, du hast uns in die Beziehung zu dir und deiner ganzen Schöpfung gerufen. Wir danken dir, dass du uns Zeichen deiner beständigen Liebe gibst in dem, was wir als verlässliche Zuwendung zwischen Menschen erfahren. Segne in deiner Gnade, Liebe und Freundschaft unter uns und stärke uns Tag um Tag mit der Liebe deines Geistes, dass wir füreinander und für die Welt ein Segen werden. So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.
Wir hören heute zwei Lesungen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Die erste aus Hohes Lied Salomos, Kapitel 8. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Nehmen Sie bitte Platz so lange.
Thank you.
Die zweite Lesung steht im Evangelium des Johannes im Kapitel 17. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, von der Liebe soll ich reden. Und ich gehe aus von den ersten Menschen dieser Erde, von denen die Bibel erzählt. In der Genesis heißt es, und der Adam, der Erdenmensch, erkannte Eva, die Lebensmutter, seine Frau, und sie wurde schwanger. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn mit dem Namen Schet, Geschenk. Denn, sprach sie, Gott hat mir ein Geschenk gemacht. Alles fängt an mit einem Blick in der Liebe. Da guckt einer sich plötzlich um und versucht dir in die Augen zu schauen und du guckst zurück und die Blicke finden sich und halten einander aus. Und dann suchen sie einander. Und dann passiert's. Dann fährt durch das Herz so eine warme, heiße Flamme. Und dann guckt man ganz schnell weg. Das kann doch nicht sein. Nein, bitte, unmöglich. Warum guckt die mich so an? Warum muss ich immer wieder zurückgucken? Alles fängt damit an, dass zwei Menschen einander immer wieder suchen. Erst nur mit Blicken. Und dann versuchen sie, in die Nähe des anderen zu kommen und fühlen, wie sie sich nahe kommen. Erst ganz heimlich und unbemerkt. Sie berühren einander und dann hören sie einander zu. Und sie reden und fangen an, einander zu verstehen. Dann werden sie still und atmen und sehen sich an und suchen und verlieren und finden wieder und finden einander. Dieses Einanderfinden nennt die Bibel einander erkennen. Nirgendwo erkennen zwei Menschen sich so sehr, so tief, so innig, so unüberbietbar, wie in dem Moment, da sie einander lieben. Der Erdenmensch erkennt die Lebensmutter. Die Lebensmutter erkennt den Erdenmensch. Das ist ein Moment rückhaltloser Begegnung. Da bleibt nichts mehr voreinander verborgen. Nackt stehen sie voreinander und schämen sich nicht. Die Gedanken streben aufeinander zu und beide wollen nur eins, miteinander eins werden und erkennen es im Andern und sind beglückt von diesem Wunder, dass der andere mich liebt, mich ganz allein jetzt, um mit mir zu verschmelzen, damit wir beide miteinander nichts anderes sind als wir selbst, Menschen, von dem Wunder überwältigt, geliebt zu sein, erkennen wir ineinander alle Schönheit, so wie sie uns von Gott geschenkt ist, dieser Mensch, das Geschenk Gottes an dich. In ihm erleben wir, dass wir nicht mehr an uns zweifeln. Mit ihm, mit ihr erleben wir, dass wir nicht mehr einsam sind, dass wir angenommen sind, rückhaltlos. In diesem einen Augenblick haben wir die Ahnung von Ewigkeit. Die Liebenden, sie sind das Ebenbild Gottes, ganz und gar menschlich. Es ist in dem Moment, dass sie beide wissen und wollen, dass sie in einem neuen Menschen eins werden, ein Ebenbild ihrer Liebe, ein Geschenk. So, liebe Gemeinde, so beschreibt die hebräische Bibel das wundervolle Geschehen der Liebe. Und Adam erkannte Eva. Es gibt in der Bibel Dichtungen von der Liebe. Eine haben wir schon gehört. Sie besingen das Glück, die Seligkeit, die Erfahrung der liebevollen Zusammenkunft in einem geschützten, stillen Raum, wo zwei einander begegnen. Diese Dichtungen in der Bibel heißen Lied der Lieder. Das größte, das schönste Lied aller Lieder ist das Liebeslied. In ihm finden alle Lieder ihr Echo. In der ungestörten Stille der Zweisamkeit singt der Liebende leise seiner Geliebten zu. Ganaul Achothi, ein verschnürter Garten ist meine Schwester. Ja, sie ist ihm vertraut, wie eine Schwester, aber schon mit dem nächsten Wort nennt er sie Chala, meine Braut. Viel tiefer noch als die Schwester. Und sie lässt es geschehen. Sie spürt es, fühlt es, riecht es, schmeckt es. Ich lese dieses Lied aus dem Hohen Lied, Kapitel 4. Ein verschnürter Garten ist meine Schwester, Braut. Eine verschnürte Woge, ein versiegelter Quell. Deine Rinnen, ein Paradies von Granatbäumen mit köstlichen Früchten. Hennasträucher, die kleine duftende rote Beeren haben. Nardenkräuter, Kurkuma, Safran, Ingwer und Zimt. Alle Düfte, die betören, alle Weihrauchhölzer, Myrrhe und Aloe, Balsamsträucher, ein Gartenquell, ein Brunnen lebendigen Wassers, rieselnde Bäche von den Libanonhügeln. Und sie ruft ihm in höchster Erregung zu, Nordwind, wach auf, Südwind, komm, wie durch meinen Garten, seine Balsamdüfte sollen verströmen. Mein Geliebter, komm in deinen Garten, iss die köstlichen Früchte. Später beschreibt die Geliebte, wie der Anblick des Liebhabers auf sie gewirkt hat. Mein Geliebter, er glänzt, er hat rote Haut, er ragt so einmalig unter Zehntausenden heraus. Seine Locken sind so goldig, wenn er sie schüttelt. Seine Augen sind so friedlich wie die Tauben. Seine Wangen sind so rein. Ihr Duft erregt mich. Seine Lippen sind erst fest und dann werden sie feucht. Seine Armen sind so kräftig. Sein Bauch ist so muskulös. Seine Schenkel. Seine Schenkel sind wie Marmorsäulen. Sein Anblick gleich dem Libanon, ein Erlesener. Sein Gaumen ist Süße und alles an ihm ist begehrenswert. So, liebe Gemeinde, kann die Bibel auch reden. Sie schildert die Liebe zwischen Mann und Frau in der innigsten Begegnung. Eine Flamme des Herrn. Mit Liebesgeschichten ist die hebräische Bibel zurückhaltend, aber doch erzählt sie einige. Wir hören von Isaak, dass er Rebekka sofort liebte, als er sie sah. Wir hören von Jakob, dass er Rahel liebte und 14 Jahre lang für sie arbeitete, damit er sie bekam. Im mosaischen Gesetz heißt es, wenn ein Mann zwei Frauen liebt, darf er die eine nicht vor der anderen vorziehen. Wir hören von Simson. Der liebt nacheinander zwei wunderschöne Philisterinnen und die legen ihn so total aufs Kreuz, dass er am Ende völlig fertig ist. Der König David, der in der Sakristei hinten an einem Bild dem Pfarrer jeden Gottesdienst durch sein Harfenspiel verschönen soll. Von dem heißt es, der hatte 8 Frauen. Merkwürdigerweise steht nirgendwo, dass er sie auch liebte. Nur von der ersten. Von Michal, der Tochter Sauls, wird erzählt, die habe sich unsterblich in diesen hübschen, starken Kerl verliebt und sei beeindruckt gewesen von seinen Heldentaten. Aber ihr Vater Saul hasste ihn. Er trennte die beiden und sie haben nie wieder richtig zusammengefunden. Als David sie nach langer Zeit erobert, ist er ihr fremd geworden. Besonders, weil er so glühend seinen Gott verehrt. Das ist ihr peinlich. Und sie hören auf, einander anzusehen. David erkennt sie nicht mehr und sie nicht mehr David. David heiratet nacheinander 6 Frauen aus allen Gegenden der Stämme Israels. Auch noch eine Aramäerin aus einem Nachbarstamm und von allen hat er Söhne. Aber diese Söhne sind schon eine Katastrophe. Einer rebelliert gegen den Vater, der andere vergewaltigt seine Schwester, ein dritter bringt den anderen um. Die Mütter konkurrieren miteinander. Eine hofft, dass ihr Sohn König wird, die andere, dass ihrer es schafft. Eines Tages, das Heer Davids liegt im Felde und er ist zu Hause geblieben und liegt im Bett. Wahrscheinlich hat er einen Bandscheibenvorfall, keine Ahnung. Jedenfalls beobachtet er heimlich eine Frau beim Baden. Und irgendwie ist er dann wieder wach geworden und entzückt. Er lässt diese Frau zu sich rufen und halb zog er sie, halb sank sie hin. Sie lieben sich. Das Risiko schien gering, denn sie hatte gerade die Tage hinter sich. Aber Gott wollte es anders. Sie wird schwanger. Da ruft er ihren Mann aus dem Feld zurück und versucht mit allen Mitteln, das Kind ihrem Mann unterzuschieben. Aber der lässt sich nicht bewegen, seine Frau zu besuchen. Da ordnet David heimlich an, man solle diesen Mann, Uriah hieß er, an der Front an einer ganz gefährlichen Stelle einsetzen. Uriah fällt. Und seine Frau, Bathsheba, wird die Frau Davids. Der Prophet Nathan ist außer sich. Er schimpft auf den König, wie er sowas machen kann. Bathsheba gebiert das Kind, aber das Kind stirbt. Beide trauern tief. Und dann heißt es, dann tröstete David Bathsheba und ging wieder zu ihr und schlief mit ihr und sie gebar einen Sohn und er nannte ihn Salomo, Friedenssohn. Und der Herr liebte ihn. Nathan nennt das Kind Gottesliebling und nimmt es gerne bei sich auf. Salomo wird König. Und er wird ein Don Juan erster Klasse, ein Liebhaber aller Frauen. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen soll er gehabt haben. Vermutlich eine maßlose Übertreibung, wie meistens in solchen Fällen. Die Schriftgelehrten haben sich gar nicht mal daran so sehr gestört. Aber, dass er für all diese Frauen auch noch Kulte eingerichtet hat und jeder einen Altar gebaut, das fanden sie nun überhaupt völlig verwerflich. Das konnte nicht gut gehen. Jedenfalls, so sagt man, muss der König Salomo ein guter Liebhaber gewesen sein. Die Liebesdichtungen des Hohen Liedes werden ihm zugeschrieben, denn von der Liebe verstand er was. Ich sagte schon, von David erfahren wir, er habe bei all seinen Frauen nie so recht gewusst, ob er sie auch liebt. Aber von einem wird erzählt, dass er ihn geliebt habe, seinen Freund Jonathan. Von ihm soll er nach dessen Tod gesagt haben, O Jonathan, du warst mir so lieb, wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe von Frauen. Na, wir wissen nicht so richtig, was dieser Satz bedeutet. Manche sehen dahinter eine Andeutung, dass David vielleicht in seinem tiefsten Inneren auch eine Zuneigung zu Männern gehabt haben könnte. Vielleicht ist es aber auch einfach eine tiefe Freundschaft gewesen, nach dem Modell, Frauen kommen und gehen, die Freundschaft bleibt. Männer kommen und gehen, eine Frauenfreundschaft bleibt. Ja, die Liebe. Sie sehen, die Heilige Schrift redet sehr freimütig von der Liebe, weil Gott sie bejaht. Es ist eine Flamme des Herrn. Aber so tief sie auch gehen mag, sie ist letztlich ein kostbares und seltenes Gut. Und auch in der alten Zeit war die Liebe oft nicht von Dauer. Die Bibel kennt Erzählungen von großen Enttäuschungen, von Entfremdung, von Betrug, von Gewalt. Sie kennt die Freuden der Hochzeit und die Leiden der Trennung. Sie kennt die glücklich Liebenden und die unglücklich Verheirateten. Die christliche Urgemeinde, für die die Schriften des Alten Testaments heilig waren und Orientierung boten, haben uns darum in ihren Briefen allerlei Ratschläge gegeben. Sie wussten, wie kostbar es war, wenn in einem Hause die Gastfreundschaft und die Zuwendung eines liebevollen Paares man erfahren konnte. Aber von den Ehegeschichten der Apostel erzählen die Evangelien nichts, mal abgesehen von der kranken Schwiegermutter des Petrus. Sie erzählen auch nichts von den Geschichten der Nachfolgerinnen Jesu. Was mögen das wohl für Erfahrungen gewesen sein, die Maria Magdala gemacht hatte, als Jesus sie von 7 bösen Geistern befreite? Warum hat wohl Johanna, die Frau des Chuzza, eines Verwalters des Königs Herodes, ihren Mann verlassen und ist mit Jesus gezogen? Was hat wohl Susanna und viele andere veranlasst, den Schutz ihrer Männer aufzugeben und mit den Jüngern und Jesus zu ziehen und sie zu unterstützen? Vielleicht haben sie in der Begegnung mit Jesus die Erkenntnis gewonnen, dass in seinem Angesicht eine größere Liebe uns begegnet, die Liebe des menschlichen Angesichts Gottes. Und ihr sind sie gefolgt. Und dennoch bleiben die Zweifel. Kann auf einer Liebesverbindung Segen ruhen, die mit einem Ehebruch begonnen hat? Kann auf einer Liebe Segen ruhen, wenn der Ehemann, der im Weg steht, durch heimtückischen Befehl zu Tode kommt? Es ist doch eine unmögliche Liebe zwischen David und Bathseba, zustande gekommen aus Leidenschaft, geschlossen in Schuld. Das erste Kind stirbt. David und Bathseba erleben das als Strafe. Erlischt die Flamme des Herrn? Nun, das Alte Testament gibt auch noch ein anderes Zeugnis. Eines der gewagtesten Bilder, das die Propheten sich ersonnen haben, ist die Vorstellung, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk verglichen wird mit einer Liebesverbindung zwischen Mann und Frau. So schildern die Propheten Hosea und der Ezechiel die Innigkeit der Liebe zwischen Israel und Gott mit dem Motiv der Erkenntnis. Israel erkennt Gott. Gott erkennt Israel. Und demgegenüber steht aber auch eine Entfremdung zwischen Israel und Gott. Israel ist verunsichert in seiner Bindung zu Gott und sucht vielleicht nach etwas Greifbarem, etwas Verlässlichem. Viele Israeliten hatten eine Muttergöttin, die den Frauen beistand. Die Männer, die suchten einen Stiergott, der aus Gold und Bestand und Wohlstand verhieß. Es gibt, das wissen wir alle, diesen Moment der Gotteserkenntnis, da sind wir ganz gewiss. Gott ist uns nah, er umhüllt uns mit seiner Kraft. Und es gibt Momente, da erkennen wir gar nichts. Da suchen wir unseren Halt woanders, in der Arbeit, im Geld, in etwas, was wir anfassen können. So war es auch immer und so geschah es auch in der Geschichte Israels und Gottes. In manchen Prophetenreden bei Hosea und Ezechiel erscheint Gott wie ein in Rage geratener Ehemann, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt. Gott ist furchtbar zornig, er beschimpft seine Geliebte. Er nennt sie Oholiba, mein Zelt ist in ihr und gemeint ist natürlich Jerusalem. Er schimpft und sagt, sie entbrennt für ihren Liebhaber, die sind brünstig wie die Esel und die Hengste. Du sehnst dich nach den Schandtaten deiner Jugend, als die Ägypter deine Titten befummelt haben. So hört Ezechiel Gott zu seiner Gemeinde reden. Ein Gott, der enttäuscht ist, wie ein betrogener Liebhaber. Es kommt zur Trennung. Israel muss ins babylonische Exil. Dass es aber trotzdem Gottes Volk geblieben ist, verdankt es nicht seiner eigenen Treue und Liebe zu Gott, sondern dem Umstand, dass Gott selbst seinen Zorn überwindet. Gott will nicht, dass seine Liebesgeschichte mit Verwerfung und Trennung und Tod endet. Menschliche Liebe, ja, sie ist stark, stark wie der Tod. Gottes Liebe ist stärker, stark wie das Leben, stark wie das Leben, das den Tod überwindet. Er erweckt Israel auf. So schaut es Ezechiel. Wo menschliche Liebe an ihr Ende gerät, lässt Gottes Liebe die Menschen nicht los, sondern sucht sie neu, geht ihnen nach, will ihnen helfen, den Segen wiederzufinden. Die unmögliche Liebe zwischen David und Bathseba wird möglich, nicht weil David und Bathseba sich selbst vergeben könnten. Sie können den Tod Urias nicht ungeschehen machen und den Tod ihres Kindes auch nicht. Aber Gott, der aus der Finsternis das Licht ruft, der kann neues Leben schenken. Und dieses neue Leben heißt Salomo, Friedenskind. Gottesliebling. Es ist nicht die Möglichkeit der menschlichen Liebe, es ist die unmögliche Liebe Gottes, die Vergebung und neues Leben bringt. Wer diese Liebe erfährt, erlebt die wahre Gotteserkenntnis. Ja, aus dem Land der Entfremdung will ich euch herausführen, damit ihr erkennt, ich bin der Herr, euer Gott. Zur Ehre meines Namens handle ich, nicht nach euren bösen Taten, sondern aus Liebe. Von dieser Zeit an lasen die Israeliten die Liebeslieder des Hohen Liedes auch als Gedichte über die Liebe Gottes zu Israel. Und jedes Jahr am Fest des Passa, der Befreiung aus Ägypten, lesen sie das Hohe Lied in den Synagogen vor. Es lädt ein zur Liebe zu Gott. Auch die Christen haben diese Lieder gelesen als Symbole der Liebe zwischen Maria und Gott. Sie haben Maria in den Paradiesesgarten gesetzt und Jesus als seinen Messias mit einem Granatapfel in der Hand. Aber was ist jetzt mit dem armen Uriah? Der sieht ja dumm aus in der Geschichte. Was ist mit denen, die leiden unter dem Zerbrechen der Liebe? Der Apostel Paulus, der die Liebe in einer sehr wunderbaren Weise beschrieben hat, nicht als die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern als die Liebe, die aus der Kraft Gottes gespeist wird, er hat geschrieben, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Zu dieser Wahrheit gehört auch die Einsicht, dass menschliche Liebe vergänglich ist. Die Wahrheit ist aber auch, dass Gottes Liebe Schuld und Vergänglichkeit überwunden hat, damit alle, Unschuldige und Schuldige, Schuldige und Unschuldige, die wir alle sind, den Segen neuen Lebens erfahren. Ezechiel hat es so einprägsam gesagt, dass wir es in diesem Jahr als Jahreslosung mitgenommen haben. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres. Weil menschliche Liebe endlich ist, hat Gott in seiner unendlichen Liebe auch ihre Endlichkeit eingeschlossen. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so gesagt: Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes. Er liegt auf all unserer Liebe. Er entflammt in uns die Glut der Leidenschaft und der Hingabe. Er überwindet aber auch unsere Schuld. Er ermöglicht Leben. Für Liebende und für die, deren Liebe abhanden gekommen ist, für Gerechte und Ungerechte. Bonhoeffer schreibt in diesem Brief an Freunde, in dem dieser Satz steht: Der Begnadete weiß, dass er leiden muss. Aber wenn er leiden muss, dann weiß er auch, dass Gott ihn so leiden lässt, damit er Gott um seiner selbst willen lieben lernt. Findet in eurer Trennung Gott und ihr findet Hilfe. Gott vergilt nicht Gleiches mit Gleichem und so soll der Gerechte nicht tun. Nicht verurteilen, nicht schelten, sondern segnen. Die Welt hätte keine Hoffnung, wenn dies nicht wäre. Wir verlassen diese Welt nicht. Wir verwerfen, verachten, verdammen sie und den Menschen nicht, sondern wir rufen sie zu Gott. Wir geben ihr Hoffnung, wir legen die Hand auf sie und sagen: Gottes Segen komme über dich, er erneuere dich. Sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, du, die du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. Sei gesegnet, Mensch, sei gesegnet, Frau, sei gesegnet, Mann, seid gesegnet in eurer Liebe. Und die Liebe Gottes, welche höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Vor dir, Gott, sind wir heute versammelt, weil uns Partnerschaft, Liebe und Freundschaft wichtig sind. Manche sind gekommen mit einem Hochgefühl, doch andere werden bewegt von Zweifeln und Enttäuschungen. Wir alle haben erlebt und vernommen, wie kostbar und zerbrechlich die Liebe ist. Im Vertrauen auf deine Hilfe und Nähe rufen wir dich an.
Gott, wir danken dir heute besonders für die menschliche Fähigkeit, lieben zu können, für die Fähigkeit, in Freundschaft auf den Mitmenschen zuzugehen. Unser Angewiesensein aufeinander und unsere Sehnsucht nach gegenseitiger Annahme hast du durch dein Wort gesegnet. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Darum rufen wir dich an.
In uns Menschen lebt der Wunsch nach dauerhafter und beständiger Liebe und Treue. Im Vertrauen auf deine Hilfe können wir auch nach Versagen und Enttäuschungen wieder neu beginnen. Und das ist gut so. Steh aber auch denen bei, die ihr Gegenüber verloren haben und diesen Verlust betrauern. Schenke ihnen Annahme und neue Gemeinschaft. Darum rufen wir dich an.
Gott, wir bitten dich für alle, die partnerschaftlich unterwegs sind, ob jung oder alt, in Freundschaften oder als Paar. Stärke sie im guten Willen, füreinander da zu sein. Richte alle Enttäuschten auf. Wecke in ihnen die nötige Kraft zur Versöhnung und zum Neuanfang. Darum rufen wir dich an.
Wir beten mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für den Segen singen wir zunächst das aaronitische Segenslied. Gott, unter deinen Segen stellen wir heute ganz besonders Menschen, die in Liebe miteinander verbunden sind, in Partnerschaft und Ehe, die von dir Begleitung, Stärkung, Hilfe und Erneuerung erhoffen und erbitten und die von der Gnade leben, dass du ihnen solches Miteinander schenkst. Lass deinen Segen ganz besonders jetzt bei ihnen sein. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Lean on me when you are not strong. Lehn dich an mich, denn ich bin bei dir und trage dich.
And here I share your load.